Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz.
Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im November. Wir sind Bettina
und Christian und wir haben diesmal für euch True Crime im Lübecker Rathaus, Himmelskörperin im Burgtor,
das älteste Gasthaus Lübecks, da wo es an der Trave und dann 169 Filme in 5 Tagen.
Ja, habt ihr Lust mitzukommen auf unsere Hörtour durch Lübeck?
Also, wenn ihr jetzt nicht neugierig geworden seid, dann weiß ich auch nicht.
Ja, dann kann euch keiner mehr helfen. Es geht jetzt los.
Wir hatten ja wirklich schon alle möglichen Instrumente hier im Podcast, zum Beispiel Klavier oder auch Drums.
Ja, wir hatten auch Cello und Gitarre. Also wir hatten wirklich schon fast alles, aber wir hatten noch kein einziges Mal dieses Instrument hier.
Habt ihr es erkannt? Das ist eine Harfe und gespielt wird sie von Yara Elena Egen. Moin Yara.
Moin.
Das war wirklich sehr schön. Ich war sofort, es beruhigt sofort. Ne? Ist doch so, oder?
Das stimmt. Also die Harfe ist schon ein ganz zauberhaftes Instrument.
Und so ein bisschen zauberhaft könnten wir doch gleich weitermachen, Yara. Könntest du uns was Kurzes vorspielen? So schön zur Entspannung.
So ein bisschen das musikalische Valium, bevor das Take losgeht.
Ich spiele das Stück mal einfach weiter. Das ist The Last Rose of Summer, ein irisches Volkslied, arrangiert von Michel Beaumont.
Was total meditatives, Yara. So zarte Klänge aus so einem großen Gerät. Wie schwer ist das denn ungefähr?
Oh, das wiegt schon ein bisschen was. Es ist, glaube ich, ein bisschen was über 40 Kilo, 43, 44 Kilo. Muss man leider rechnen.
Sehr beeindruckend. Und das Gerät kommt übrigens aus Chicago. Es ist eine Harfe aus Chicago, also auch das spektakulär.
Und Yara ist ja nicht alleine hier. Sie ist nämlich die eine Hälfte eines Musikduos.
Ja, und Yara musiziert gemeinsam mit der Mezzosopranistin Hanna Speralski. Moin, Hanna.
Moin.
Hat hier gestanden und gewartet.
Ja, bis und auch zugehört, genau. Oder Hanna?
Ja, gelauscht. Ich liebe die Harfe. Ja.
Hanna, Yara, eure Spezialität sind ja Konzerte an sehr ungewöhnlichen Orten, wo man sie überhaupt gar nicht vermutet. Wo habt ihr denn schon überall gespielt, Hanna?
Unser letztes Konzert war vorgestern in der Sternwarte Lübeck. Wir haben allerdings auch schon in Apotheken gesungen, im Schulgarten, also draußen in Parks. Und auch die Erfahrung gemacht, dass oben auf einem Kirchturm zu viel Wind herrscht, um mit der Harfe zu spielen.
Das sind alles Erfahrungswerte, die macht man dann, wenn man an ungewöhnlichen Orten spielt. Der Lübecker Herbstwind ist berüchtigt. Am 16. November kann man euch an einem weiteren ungewöhnlichen Ort hören, im Turmzimmer des Burgtores. Ein ganz besonderer Ort aus dem 15. Jahrhundert. Das Burgtor war Teil der alten Verteidigungsanlage Lübecks.
Genau, und das älteste von ehemals 4 Toren der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Ein Ort voller Geschichte und Geschichten in der großen Burgstraße.
Und das Programm heißt, ich finde den Namen so schön, ich sage ihn so gerne, er heißt Himmelskörperin und ist übrigens Teil der Initiative Kulturfunke, gefördert von der Possehl-Stiftung. Und bevor wir weiter darüber sprechen, hören wir jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt daraus.
Schlummerndes Licht über den Rasen strahlt.
haben wir denn da jetzt gehört, Hanna?
Das war Die Mainacht von Fanny Hensel aus 6 Lieder, Opus 9.
Sehr schön. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, das Programm heißt Himmelskörperin. Also wir stellen uns das jetzt so vor, freie Assoziation, dass man mit Musik dem Himmel vielleicht irgendwie näher ist. Liegen wir da völlig falsch oder wie funktioniert das?
Ah, das ist eine wunderschöne Assoziation auf jeden Fall. Wir haben mit diesem Programm tatsächlich den Fokus einmal auf den Himmel lenken wollen, deswegen die vielen himmlischen Orte, Sternwarte, Petrikirchturm und jetzt das Burgtor. Und auf der anderen Seite möchten wir mit dem Programm einen großen Fokus auf die vielen zu kurz gekommenen weiblichen Komponisten, also die Komponistinnen, setzen.
Oh, wie schön.
Das gesamte Programm besteht nur aus Werken von Komponistinnen.
Die werden mal richtig schön ins Zentrum gerückt. Das ist toll.
Gute Idee.
Am 16. November, wenn das Konzert dann vorbei ist, gibt es ja noch eine besondere Überraschung. Hanna, was macht ihr da?
Im Anschluss kann man vom Burgtor rüberlaufen zur Dachterrasse des Hanse-Museums. Und dort stehen Mitglieder der Sternwarte Lübeck e.V. mit ihren mobilen Teleskopen bereit. Und man kann hoffentlich, wenn das Wetter gut ist, auch einen guten Blick in den Himmel erhaschen.
Das ist eine super Idee. Vielleicht landet auch ein Raumschiff an diesem Abend.
Wir drücken die Daumen, dass das Wetter gut ist und man richtig schön in den Sternenhimmel gucken kann und viel sieht. Und es ist ja auch nicht weit vom Burgtor dann zum Hanse-Museum. Das sind ja knapp noch nicht mal 100 Meter. Und was ich besonders schön finde, der Eintritt ist ja frei, aber gegen Spenden habt ihr ja nichts einzuwenden, Jara, ne?
Über Spenden freuen wir uns immer.
Ganz klar. Und man muss sich anmelden für das Konzert am 16. November im Turmzimmer des Burgtores unter info@gesang-im-gang.de.
Jara, Hanna, ihr seid beide ausgebildete Musikerinnen. Ihr habt in Lübeck und Hamburg an den entsprechenden Musikhochschulen studiert. Jara, du hast zum Beispiel mit den Lübecker Philharmonikern in der Elbphilharmonie gespielt. Hanna, du warst an der Oper Chemnitz unter anderem, also nur ein kleiner Ausschnitt aus deiner langen Biografie, deiner Musikerinnenbiografie. Wie seid ihr beide denn ein Duo geworden? Wie habt ihr euch kennengelernt, Jara?
Also Hanna hat eine Anfrage an die Hafenklasse der Musikhochschule gestellt und ich bin immer noch hier im Master eingeschrieben. Und Hanna hat eine Mail geschrieben mit einer unendlichen Liste an Stücken, die sie gerne spielen wollte. Und alle aus der Hafenklasse sind ein bisschen nach hinten umgefallen und haben alle einen Rückzieher gemacht. Und dann habe ich einfach gedacht, ich unterhalte mich mal mit Hanna und rede mal über das Programm. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das so eine Ideenliste von Hanna war. Und Hanna, ich glaube, du hattest auch noch nie vorher großartig mit Harfe zusammengespielt, oder?
Genau, das war meine erste Zusammenkunft mit Harfe und ich habe mich am Anfang gewundert. Ich arbeite natürlich oft mit PianistInnen zusammen, dass es irgendwie so schwierig war. Mittlerweile habe ich das Instrument durch Jara echt ein bisschen besser kennengelernt und verstehe, dass es kein Flügel ist.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Jara, warst du eigentlich die Einzige, die mutig genug war, auf die E-Mail zu antworten?
Ja, so ein bisschen kann man das wirklich so sagen, ja. Also nicht alles, was auf dem Klavier locker vom Hocker vom Blatt zu spielen ist, geht auf der Harfe genauso schön. Es gibt Stücke dafür aber auch, die auf der Harfe als Begleitinstrument dann noch viel schöner klingen.
Und ihr seid so ein schönes Duo geworden und es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Und ihr macht ja nicht nur das Programm Himmelskörperinnen zusammen. Man kann euch ja auch buchen für private Konzerte. Was macht ihr da und wie funktioniert das überhaupt?
Ja, man kann uns buchen einmal tatsächlich für Veranstaltungen, private Veranstaltungen und Konzerte mit Auszügen aus unseren Programmen, die wir haben. Das sind teilweise Opern, Arien und verschiedene Lieder, zeitgenössisch. Aktuell teilweise auch Popsongs und viel Klassik.
Kann ich mir auch was wünschen?
Wenn wir es dann hinbekommen, das auf der Harfe zu arrangieren, dann kann man sich auch auf jeden Fall was wünschen. Happy Birthday und sowas geht natürlich immer.
Ja, solange es nicht Michael Jackson's Thriller ist oder sowas, ne? Also dann geht wahrscheinlich vieles. Wenn man jetzt aber als Touristin oder Tourist zum Beispiel nach Lübeck kommt, könnte man euch, habe ich gerade so Idee, ja vielleicht auch buchen für einen Hochzeitstag oder einen runden Geburtstag oder sowas. Das geht auch, oder?
Ganz klar, sehr gerne.
Ja, das Tolle ist ja, dass wir durch die Harfe auch sehr mobil sind. Das heißt, anders als mit einem Klavier, was fest in einem Ort ist, können wir tatsächlich an viele wunderschöne Orte in Lübeck kommen. Die Schiffergesellschaft, ein wunderschönes Café, ein Hotel, dem sind keine Grenzen gesetzt.
Die mobile Harfe mit den etwas mehr als 40 Kilo. Wenn ich mich dafür interessiere, wie kann ich da mit euch in Kontakt treten?
Auch hier ist die Mail info@gesang-im-gang.de. Eine gute Adresse.
Yara, ich fühle mich ja magisch von deiner Harfe angezogen.
Ich habe das schon gesehen.
Ja, ich starre die ganze Zeit drauf. Ich habe noch nie gespielt, ich habe auch noch nie an einer Harfe gesessen. Würdest du es mir erlauben, dass ich da einmal drüber streiche und vielleicht kommt ja auch ein Ton heraus?
Also wenn davon gehe ich ja mal aus. Also ein Ton wird schon wohl irgendwie rauskommen. Also
Jana, darf ich?
Ja, selbstverständlich.
Du bist ja großzügig. Ich würde, wenn ich eine Harfe hätte, würde ich Bettina da nicht so einfach ranlassen.
Was ist das denn? Ich gehe da ganz vorsichtig mit um. Jana hat nämlich jetzt den Platz geräumt. Das ist ein kleiner Hocker, der vor der Harfe steht. Jara, worauf muss ich denn jetzt achten? Ich will ja ganz vorsichtig mit deinem Instrument umgehen.
Also das ist sehr stabil, da braucht man gar keine Angst zu haben. Die liegt auf der rechten Schulter auf. Also man kippt die, genau, einfach einmal kippen, bis die ungefähr in der Waage liegt, genau. Und dann ist es relativ entspannt, da einen Ton rauszubekommen, indem man einfach mit dem Zeigefinger über die Saiten nach oben streicht.
Soll ich denn die rechte oder linke Hand nehmen?
Ganz egal.
Das ist der Daumen, Bettina. Zeigefinger. Ja,
genau, abwärts mit dem Daumen ist genau richtig und dann mit dem Zeigefinger aufwärts.
Das hört sich schon richtig wie eine Harfe an.
Ich habe früher Gitarrenunterricht gehabt und spiele ein bisschen Gitarre, aber das ist...
Was spielst du denn Gitarre? Also wir kennen uns jetzt schon so lange, das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, ich habe es auf, die steht in der Ecke rum.
Diese, ne? Frau steckt voller Überraschungen. Aber... Weißt du, wie das so ein bisschen klingt? Es klingt so ein bisschen wie aus Bezaubernde Genie. Also diese Momente, in denen so Magie entsteht, an der Schnittstelle von Realität zu Traum,
genau,
oder irgendwie so. Ne?
Zwischen Traum und Wirklichkeit.
Oh, wunderbar, das macht Spaß. Yara, kann man bei dir Unterricht nehmen?
Ja, also ich unterrichte als feste Lehrkraft in Bremen an der staatlichen Musikschule, aber auch hier in Lübeck privat kommen Schülerinnen und Schüler zu mir.
Und Hanna, wie ist das bei dir? Gibst du Gesangsunterricht?
Ja, es ist tatsächlich mein zweites Standbein. Ich unterrichte unter anderem an der Uni Hamburg, bei der Uni Musik. Ich bin die Stimmbildnerin dort für sämtliche Chorensembles und habe auch hier in Lübeck in meinem Studio Gesang im Gang viele SchülerInnen, die ich auch teilweise auf die Studium an der Musikhochschule vorbereite.
Und wir wollen uns von euch verabschieden, natürlich mit einem weiteren Stück Musik. Das wäre schön, wenn ihr das macht.
Sehr gerne.
Sehr gerne. O mio bambino caro von Puccini aus der Oper Gianna Schicchi.
Und ich räume mal wieder den Platz an der Harfe.
Oh,
Applaus. Bravo. Und wir sind jetzt unterwegs ins Lübecker Rathaus. Wir haben nämlich gehört, dass es im Rathaus einen Geheimgang geben soll.
Genau. Ich bin ein großer Fan von Geheimnissen, du ja auch. Und erst recht von historischen Geheimnissen. Und wer weiß, vielleicht verbirgt sich hinter diesem Geheimgang sogar eine True-Crime-Geschichte. Was
ja,
meinst du?
Wer weiß. Ne? Jetzt gehen wir durch die Rathaustür. Die knarrt irgendwie schon so verdächtig und geheimnisvoll. Also Türen, die so quietschen, die könnten der Auftakt zu einer spannenden Geschichte sein.
Genau. Und jetzt müssen wir in den ersten Stock zum Büro des Bürgermeisters. Das Lübecker Rathaus, das ist ein richtig altes Gebäude. Der Bau begann 1230. Zur Hochzeit der Hanse war es das Zentrum der Macht. Hier wurden Könige empfangen und hier wurde sogar über Krieg und Frieden entschieden.
Ja, Hansetage wurden hier abgehalten. Noch heute ist es Sitz der Lübecker Verwaltung, Tagungsort der Bürgerschaft unter anderem und des Senats. Und es ist natürlich der Amtssitz der Lübecker Bürgermeister und der aktuelle Bürgermeister hier heißt Jan Lindenau.
Und wir haben uns gedacht, wenn jemand etwas über Geheimgänge im Rathaus weiß, dann natürlich der Hausherr des Lübecker Rathauses, also der Bürgermeister. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Trotzdem hat er sich Zeit für uns genommen. Moin, Herr Lindenau.
Ja, hallo, moin, moin. Herr Lindenau, wir haben gehört, es gibt hier einen Geheimgang im Rathaus. Gibt es den wirklich oder ist das so eine Art Urban Legend?
Nein, es gibt ihn wirklich, wobei er nicht unbedingt immer ein Geheimgang war, sondern auch zeitweise ein Versorgungsgang, der mich dann vom Obergeschoss bis mehr mit dem Untergeschoss, aber auch mit den Nebengebäuden verbindet.
Das wird ja immer besser, Herr Lindenau. Das wollen wir uns alles noch ganz genau angucken.
Ich vermute, er könnte ja auch Geheimgang gewesen sein, weil Bürgermeister eventuell auch mal flüchten mussten. Oder wie war das?
Ja, das ist auch einer der Gründe gewesen. Also es war auch ein Fluchtweg, um eben sich schnell entweder aus dem Gerichtssaal oder auch von hier oben aus dem Geschoss zu entfernen, weil er geht eben auch in mehrere Richtungen. Er geht sowohl ins Nebengebäude, ins Kanzleigebäude, als eben auch nach unten in den Audienzsaal. Und es ist eine Wendeltreppe. Wendeltreppe waren im Mittelalter schon immer dafür gedacht, dass man natürlich durch den Turm kommt, aber sie waren auch immer gedacht, dass man im Zweifelsfalle nicht gleich um die Ecke schauen kann, um Angreifer auch in besonderer Weise dann abwehren zu können. Und so ist es hier auch. Es ist eine Wendeltreppe und man muss schon eine gewisse Körpergröße haben, um da auch gut durchzukommen. Ich mit meinen knapp 2 Metern habe da so gewisse Schwierigkeiten.
Das wollen wir gleich alles nochmal genau testen.
Ich stelle mir das so vor, wenn jemand mit der Armbrust hinter dir her ist und dir so in den Rücken schießen will, das geht dann ja gar nicht, ne? Weil du bist in der Wendeltreppe dann schon immer eine Wende weiter.
Genau. Im Nebengebäude ist ja inzwischen ein Café untergebracht.
Richtig, genau. Das Kanzleigebäude haben wir ja vor längerer Zeit auch tatsächlich umgenutzt. Das wird nicht mehr für die Verwaltung genutzt. Da ist jetzt ein Café drin, da sind unten kleinere Geschäfte drin. Also von daher, ich nehme diesen Absprung nicht mehr, weil ich möchte die Leute nicht beim Café erschrecken.
Also ich habe ja eine blühende Fantasie. Ne? Ich stelle mir jetzt mal so vor, vielleicht es gibt in Lübeck einen Skandal. Ja? Und draußen vor dem Rathaus sind alle Journalistinnen und Journalisten und was weiß ich noch für Leute. Und sie könnten dann aber theoretisch ins Wiener Café gehen und einen Kaffee trinken.
Ja, theoretisch ja, aber wenn die Presse vor der Tür steht, hätte ich auch noch einen anderen Ausgang.
Ah, okay. Das wollen wir nachher auch noch wissen.
Jetzt haben wir lange genug drüber geredet. Würden Sie uns den Geheimgang mal zeigen? Wo befindet er sich denn jetzt hier in Ihrem Büro? Wir können es nicht sehen.
Nee, also, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch kein Geheimgang, ne?
Die Wände sind hier verkleidet. Das ist so eine helle Holztäfelung, würde ich jetzt sagen.
Ja, also tatsächlich, wir gehen ja im Grunde genommen jetzt direkt hinter meinen Schreibtisch und dahinter habe ich dann aus alten Zeiten, die wird heute nicht mehr benutzt, aber tatsächlich einen großen Aktenschrank, Wandschrank. Und wenn ich dann diesen Wandschrank in der hinteren Ecke öffne, dann kommt dahinter erstmal, wie man das in den 60er Jahren so hatte, ein, ich sag mal, ein kleines Bürobadezimmer. Also sprich ein Handwaschbecken und die dafür nötigen Utensilien. Der Handtuchhalter steht heute auch schon unter Denkmalschutz.
Wo der Bürgermeister sich mal frisch machen kann.
Genau, genau. Und hinter dem Waschbecken sozusagen gibt es dann noch eine weitere Tür aus diesem Wandschrank heraus, die dann direkt zur nächsten Tür dieses Geheimgangs führt. Also ich muss schon am Waschbecken vorbei, dann direkt in die Wendeltreppe einbiegen.
Okay, also auf der Flucht wird die Zahnbürste runtergerissen.
Ja, und wenn wir dann jetzt hier sozusagen von außen betrachtet eigentlich den Aktenschrank aufmachen, dann erscheint dahinter erstmal das Waschbecken, der Spiegel, alles etwas schon im Design. Der Handtuchhalter ist mir gesagt worden aus den 30er Jahren. So, und dann gibt's eben ja die erste Vortür, nenne ich das mal, die mache ich jetzt mal auf. Und dann kommt so ein ganz kleines Eckchen und dahinter dann tatsächlich doch eine robuste hölzerne Tür und die mache ich jetzt auch mal auf.
Wir passen hier schon kaum alle in dieses kleine Bürgermeisterbadezimmer rein.
Herr Lindenau muss auch den Kopf einziehen.
So, genau so ist es. Ja, und dann erscheint sozusagen hinter der dicken Holztür dann die Wendeltreppe, die nach unten führt. Alles nicht ganz so sauber, wenn man das jetzt mal so betrachtet, aber wir nutzen sie auch nicht mehr wirklich aktiv. Ich nutze sie immer mal, wenn Kindergartengruppen da sind, weil die Kleinsten finden das mal besonders spannend. Wenn man hier einmal runterlaufen darf und unten steht eine kleine Truhe mit Schokoladengoldtalern, dann ist sie immer großartig. Oh. Aber ansonsten wird sie eben nicht mehr wirklich aktiv genutzt. Es ist mehr auch ein Versorgungs Gang oder ein Gang, wo wir auch ja die Versorgung des Rathauses heute mit Elektrik und sonstigen versorgen. Aber es bleibt am Ende auch ein Fluchtweg, weil wie gesagt, wenn ich hier runtergehe, kann ich dann eben wie gesagt im Erdgeschoss mich verabschieden oder wenn ich nach oben gehe, dann eben rübergehen ins andere Gebäude. Und die Verbindungsgänge gibt's eben alle noch. Einmal habe ich es wirklich gemacht, allerdings auch nur zum Spaß, weil mein Vorzimmer hier mit mir kleine Späßchen macht und habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich keine Lust habe, haue ich einfach ab. Und dann haben die das nicht ernst genommen und dann bin ich doch irgendwann nach einer halben Stunde einfach hier hinten raus und dann kam irgendwann einer rein und sagte, wo ist er denn geblieben? Und dann haben sie mich erstmal gesucht und ich habe mich unten mit der Rathausförderei ein bisschen unterhalten.
Ist es ja eine herrliche Geschichte.
Aber es ist wie so oft in Lübeck, Tradition trifft Moderne, also die Treppe und die Holztür, die sehen noch relativ alt aus und dann gibt es aber auch, es ist relativ gut beleuchtet und dann ist auch sehr viel Elektrik noch an den Wänden und wenn ich hier runter, oh, ich höre auch so ein kleines Geräusch. Es ist so ein bisschen, es hat so ein Grundsummen oder irgendwie sowas. Wie würden Sie das bezeichnen?
Ja, ein Summen. Manchmal habe ich auch ein Kratzen an der Tür. Also es gibt schon mal entweder die eine oder andere Taube, die sich in diesen Gang verirrt oder auch manchmal eine Ratte. Also deswegen immer, wenn ich sie aufmache, klopfe ich ein bisschen dagegen, damit auch keiner vor der Tür sitzt, wenn wir sie aufmachen.
Dürfen wir mal ein paar Stufen nach unten gehen?
Von mir aus. Ich glaube, Bettina will die Schatzkiste mit den Schokoladendukaten finden. Wir gehen jetzt hier mal rein.
Die ist wahrscheinlich ausgeräumt.
Ja, es ist schon sehr eng. Stimmt, es geht hier nach oben weiter rauf. Wir gehen jetzt aber mal nach unten. Man kann sich so an der Seite rechts an
ganz schön kalt hier drin.
Ja, es ist kalt und man kann sich an Tampen festhalten. Und dann geht es hier weiter nach unten.
Es ist steil und sehr schmal.
Ja, und das ist, wie gesagt, viel kühler als im Zimmer des Bürgermeisters. Ich könnte mir vorstellen, man könnte hier auch gut eine Tüte Milch reinstellen. Die bleibt hier länger frisch. Obwohl, die Ratte...
Und im Sommer ist es hier eine schöne Kühlgeschichte.
Du meinst, man kann sich hier so erfrischen?
Das allerdings ist im Sommer tatsächlich immer von Vorteil, weil dadurch, dass das Rathaus sehr dicke Wände hat, dauert es in der Regel 2 Monate länger als in den anderen Gebäuden, bis es hier drin warm wird. Hat aber rückblickend betrachtet auch ein bisschen den Nachteil, dass wenn es dann richtig aufgewärmt ist, sehr lange dauert, bis es wieder abkühlt. Also von daher, wir fangen normalerweise ja in der Stadtverwaltung mit der Heizperiode ab Oktober an. Hier können wir ab November anfangen, weil die Wände meistens immer noch gut aufgewärmt sind.
Es ist hier sehr warm bei ihm im Büro. Sehr schön. Wie lang ist denn der Gang? Haben Sie da eine ungefähre Angabe für uns?
Naja, das ist schwer zu sagen. Also eine offizielle Angabe habe ich da nicht. Aber wenn man mal bedenkt, wir haben jetzt hier Geschosshöhe, sind hier sicherlich 3,5 Meter, 4 Meter. Das wird schon 10, 15 Meter wird er auf jeden Fall haben über die Geschosse, ja.
Und wir sind ja noch auf der Suche nach einer True-Crime-Story hier im Rathaus. Haben Sie da was für uns?
Ja, da gibt's so einige. Also das, was man direkt heute immer noch gut nachvollziehen kann, ist die Frage, welcher Bürgermeister hat die Amtszeit nicht überlebt? Denn es gibt hier ja von allen Bürgermeistern auch Gemälde. Bürgermeister werden traditionell nach der Amtszeit gemalt und porträtiert und hier dann als Gemälde aufgehängt im Rathaus. Und es gibt ein paar Bilder, die haben das Signal drauf in Form einer Zitrone. Das heißt, man findet eine Zitrone auf den Bildern der Bürgermeister, die entsprechend die Amtszeit nicht überlebt haben. Das heißt, in der Regel wurden sie geköpft. Manchmal schon auf der Rückfahrt auf einem Schiff, sodass sie nur noch in 2 Teilen an Land kamen. Und daher rührt auch so ein bisschen die die Geschichte nach dem Spruch, du hast wohl mit Zitronen gehandelt, also ein schlechtes Geschäft gemacht. Und deswegen werden die Postmortem dann gemalt mit dem Signal der Zitrone drauf. Und ich glaube, es hat ein bisschen auch eine Wirkung, weil man hat extra einen Bürgermeister aus dem 16. Jahrhundert mit einer Zitrone direkt an die Eingangstür des heutigen Bürgermeisters gehängt. Ich glaube, es soll ein bisschen eine Mahnung sein.
Dass sie vernünftige Politik machen. Ja, der Beruf des Bürgermeisters war früher sehr viel gefährlicher als heute. Und ja, das ist True Crime, obwohl ich es ganz lustig finde, weil mit der Zitrone, das ist ja eigentlich schon fast niedlich, also wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, dass man einen Kopf kürzer gemacht wird. Ne?
Ja, also weiß nicht, ob es niedlich ist, also ich sehe das schon immer noch. Also es gibt immer mal wieder Debatten, wollen wir das nicht mal wieder einführen? Natürlich immer dann, wenn irgendwas politisch nicht so betrachtet wird, wie der Bürgermeister das sieht. Aber das sind zum Glück nur, sag ich mal, ja, spaßig gemeinte Debatten. Aber es zeigt eben schon, dass es in der Tat so war, denn früher war der Bürgermeister nicht nur Chef einer Verwaltung, er war auch Oberbefehlshaber der eigenen Kriegsmarine, die Hansestadt Lübeck hatte, also mehrere Schiffe, die auch im Auftrag der Hanse Aufträge ausführte und dann in den Krieg zog, um die Interessen der Hanse durchzusetzen. Und wie gesagt, wenn das mal nicht gelungen ist oder aber wenn eben Geschäfte, die anberaumt waren, nicht so erfolgreich abgeschlossen worden sind und man eben mit dem Schiff zurückkam, dann gab es eben schon mal die Situation, dass man eben dann auch ja auf dem Schiff schon verurteilt wurde und dann eben auch nicht mehr lebend an Land kam.
Ich finde ja auch ganz spannend, heute wird immer gesagt, wir bauen so wahnsinnig lange. Das dauert ewig. Wenn man guckt, das Rathaus hier, 1230, wurde der Grundstein gelegt, Baubeginn. Und dann war es aber erst 78 Jahre später fertig, 1308. Also ja, auch eine wahnsinnig lange Zeit.
Also ich sag mal so, das liegt natürlich daran, dass man das Rathaus auch immer wieder an- und umgebaut hat. Also wir haben ja verschiedenste Baustile hier auch im Haus. Also die Renaissance, die Gotik, die Neugotik. Wir haben den Rokoko-Stil hier im Haus. Also je nachdem, welche Epoche man dann auch sozusagen Ergänzungsbauten vorgenommen hat. Das Kanzleigebäude nebenan ist eben deutlich später dazugekommen. Der Anbau, der Arkadengang Richtung Marktplatz ist später dazu gekommen. Also das eigentliche Rathaus früher war ja noch etwas kleiner als heute. Man hat auch immer mal wieder besondere Bauten nur deshalb angebaut, weil man einfach die Macht repräsentieren wollte. Beispielsweise die Renaissance-Fassade wurde eigentlich nur vor die eigentliche Mauer gesetzt, weil eine einfache Mauer war damals nicht so schön. Man wollte dann die Macht und die ja auch den Wohlstand repräsentieren und hat deswegen eine Renaissance-Fassade mit Wappen der Hansestädte davor gesetzt. Die eigentliche Mauer, die dahinter steht, hat man auch nur gebaut, weil man sich im Wettstreit mit anderen Rathäusern befand. Wer die hat die höchsten Rathäuser? Und Lübeck als Haupt der Hanse wollte natürlich das höchste Rathaus haben. Und weil es so einzelne Städte gab, die plötzlich auch hohe Wände mit Türmchen bauten, hat man dann einfach Wände davor gesetzt, um sie höher zu bauen. Gab zum Beispiel mal einen Wettstreit mit Stralsund, wo man dann hier eine große Mauer gebaut hat. Dann hat man festgestellt, Mensch, beim Sturm kann die umkippen. Deswegen hat man später große Löcher da reingemacht, damit der Wind durch kann, aber die Mauer in der Höhe stehen blieb. Also das sind alles so Dinge, die die Bauzeit natürlich auch extrem verlängert haben. Aber es stimmt vom Grundsatz her, weil wenn man sich die letzte große Sanierung anguckt, die hier stattgefunden hat, das war 1880 bis 1888, dann sind das auch 8 Jahre gewesen, nur für die Sanierung. Und ganz ehrlich, also da kenne ich heute Bauprojekte, die gehen schneller.
Es ist ja so, Sie haben das Bild schon erwähnt im Foyer, also als Mahnung. Und Sie gehen ja wie Generationen von Bürgermeistern vor Ihnen jeden Tag in dieses sehr historische Ambiente. Was macht das mit Ihnen als Bürgermeister, in so einem traditionsreichen historischen Ort zu arbeiten?
Also ich empfinde das schon als Ehre, weil es natürlich etwas ganz Besonderes ist. So ein Arbeitsort, den kriegt man nicht so schnell wieder. Trotzdem muss man auch ein bisschen aufpassen, dass sozusagen diese ganze Geschichte und dieser geschichtsträchtige Ort und auch die Besonderheit mit sehr viel Prunk und Gold an den Wänden eigentlich überkommt. Und deswegen habe ich für mich einen Weg entwickelt, dass ich jeden Tag den Eingang ins Rathaus wechsle. Ich gehe gerne mal über den roten Teppich standardisiert, über den Haupteingang auch zum Büro. Aber ich nehme auch gerne mal einen Tag später die Hintertreppe oder ich fahre mal mit dem dann ganz modern eingebauten Fahrstuhl, um nicht einfach jeden Tag das Gefühl zu haben, morgens, wenn du zur Arbeit gehst, ist schon der rote Teppich ausgerollt. Das muss ich nicht haben. Und trotzdem ist es natürlich was ganz Besonderes. Und insbesondere, wenn man Gäste empfängt, kriegt man immer wieder das Signal, wie schön das hier ist. Und das sind die Momente, wo ich dann auch immer wieder ein bisschen wachgerüttelt werde und denke, ja, du hast es jeden Tag. Aber jemand, der das sozusagen nur ab und zu mal sieht, der empfindet das natürlich ganz anders. Und deswegen will ich mir das ein bisschen erhalten, indem ich eben jeden zweiten Tag auch durch die Hintertür gehe.
Perspektivwechsel ab und an. Schöne Sache. Sie sind ja hier in Lübeck geboren und aufgewachsen. Was macht Lübeck für Sie so unwiderstehlich?
Ich glaube, so lange reicht der Podcast jetzt nicht, aber Also die Dinge, die mich immer wieder beeindrucken, sind auf der einen Seite, dass es einen ungeheuren Zusammenhalt in der Stadt gibt. Also der wahre Lübecker liebt seine Stadt und egal was kommt, ob es schwierige Situationen sind, ob es ja einfach nur ein schäbiger Ruf aus der Landeshauptstadt ist, weil zwischen Kiel und Lübeck gibt es da ja immer mal ein paar Amusitäten. Der Lübecker steht dann in dieser Frage immer zusammen. Untereinander regt man sich über alles auf, aber wenn es darum geht, steht der Lübecker und die Lübeckerin zusammen. Das finde ich etwas ganz Besonderes und vor allen Dingen, man merkt auch, das Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner für ihre Stadt ist ungeheuer hoch. Wir können das historisch betrachten, schon aus dem Mittelalter heraus. Wir haben ja sehr viele mittelalterliche Stiftungen von Bürgerinnen und Bürgern, die langfristig ihrer Stadt was zurückgeben wollten. Das gilt bis heute eben. Wir haben eine sehr hohe Stiftungsdichte. Die Lübeckerinnen und Lübecker waren immer für die Kultur da. Wir haben die höchste Museumsdichte pro Einwohner in Deutschland. Ja, auch das ist eine besondere Situation. Und ich persönlich liebe diese direkte Nähe zwischen Freiheit und Offenheit am Meer und gleichzeitig dem echten Stadtgefühl mitten im Backstein. Ich bin nun auch mitten auf der Altstadtinsel geboren worden. Deswegen ist das so ein Gefühl, immer wieder nach Hause zu kommen, auch wenn man nur auf die Altstadtinsel von außerhalb kommt. Und ich gebe es auch gerne zu, immer wenn ich verreist bin, meistens mache ich immer eine Schleife ums Holstentor, bevor ich dann nach Hause gehe.
Oh, wie schön.
Herrlich.
Und wenn ihr das Lübecker Rathaus erleben wollt, hier im Rathaus werden regelmäßig Führungen angeboten, wochentags immer um 11, 12 und 15 Uhr.
Ja, und samstags, sonntags und an Feiertagen sogar um 13 und 15 Uhr. Am besten meldet ihr euch an. Mehr Infos findet ihr im Netz unter lübeck.de.
Oder ihr ruft einfach hier im Rathaus an unter der Telefonnummer 0451 122 1005 und dann könnt ihr euch auch den Geheimgang angucken. Im Frühling und Sommer bin ich ja total gerne draußen, aber ich bin ja auch der absolute Outdoor-Mensch. Aber jetzt im Herbst und Winter beginnt auch für mich wieder die Kino- und Filmzeit.
Herbst und Winter brauche ich dazu gar nicht. Also bei mir ist das ganze Jahr Kino- und Filmzeit. Am 6. November geht es los, dann starten hier bei uns in Lübeck die Nordischen Filmtage zum 66. Mal. Und damit ist es eines der ältesten und traditionsreichsten Filmfestivals in Deutschland.
Und bis zum 10. November stehen wieder Filme aus dem Norden und dem Nordosten Europas im Mittelpunkt, also zum Beispiel aus Ländern wie Dänemark oder auch Finnland, dann Island, Norwegen und Schweden.
Ja, aber auch aus Estland, Lettland oder Litauen. In diesem Jahr sind es 169 Filme, die ihr im Rahmen des Festivals sehen könnt. Und wir wollen jetzt mal von den Lübeckerinnen und Lübeckern wissen, was für sie den Reiz der Nordischen Filmtage ausmacht. Und deswegen sind wir dahin gegangen, wo man die Filmfans natürlich im Allgemeinen trifft, ins Traditionskino Filmhaus in der Königsstraße. Moin, wir sind Bettina und Christian.
Moin, ich bin Barbara.
Barbara, was macht für dich den Reiz der Nordischen Filmtage aus?
Ich sehe da innerhalb kürzester Zeit ein buntes Potpourri an Filmen, die ich sonst nicht zu sehen bekomme.
Was war denn ein besonders beeindruckendes Ereignis der vergangenen Jahre, das du noch so ganz gut erinnerst?
Ich habe meinen Sohn entschuldigt in der Schule, weil er einen dringenden Termin hatte, wollte aber mit ihm zu den Nordischen Filmtagen gehen. So sehr, sehr peinlich, seinen Musiklehrer dort zu treffen.
Okay, und Barbara, was hast du da gesagt dann?
Ich meinte nur, ich wollte seine Allgemeinbildung etwas erweitern und sein Lehrer meinte, gut so.
Sehr schön.
Und das kann man natürlich auf den Nordischen Filmtagen mit der großen Auswahl an Filmen, die man da sehen kann.
Auf jeden Fall, weil da ist eben auch ein großes Kinder- und Jugendprogramm dabei. Leider haben die Veranstalter es immer noch nicht geschafft, gute Zeiten für diese Filme unterzubringen, weil dann muss man unter Umständen doch mal sein Kind entschuldigen von der Schule.
Barbara, wir wünschen dir viel Spaß auf den diesjährigen Nordischen Filmtagen.
Den 66., ne?
Vielen Dank.
Und was macht für Sie den Reiz der Nordischen Filmtage aus?
Ich bin natürlich neugierig, was das jetzt speziell Nordische daran ist und ob das so ein spezielles Programm vielleicht hat oder eine besondere Thematik oder ob das so ist wie zum Beispiel in Hamburg, es einfach neue Filme sind, keine Ahnung. Ich muss mir das Programm mal dringend im Internet angucken.
Also für Sie ist es dann das erste Mal, dass Sie hingehen?
Ja, ich bin ja erst im Juni in diese Region gezogen.
Aber Sie sind neugierig auf Filme.
Ja, ich gehe gerne ins Kino. Also das ist ja mindestens einmal die Woche eigentlich. Ne?
Wie wir ja gerade hier erleben können. Ne? Was gucken Sie denn heute Abend?
Den Hilde-Film werde ich mir angucken von Andreas Dresen. Und die anderen beiden, die hier laufen, werde ich aber auch noch sehen. Ne?
Und dann bei den Nordischen Filmtagen wünschen wir Ihnen viel Spaß.
Das ist sehr nett. Dankeschön. Ne?
Und wir sind wieder in der Stadt, in der Hückstraße, wo ja auch so einige Cineasten rumlaufen, glaube ich.
Eine Cineastin hier. Was macht den Reiz der Nordischen Filmtage aus für Sie?
Also bei den Nordischen Filmtagen sieht man ja einfach einen Einblick in andere Kulturen und lernt diese nochmal auf eine andere Art und Weise kennen, weil sie ja auch einfach nicht von der Filmindustrie beeinflusst sind, sondern einfach auch in den eigenen Sprachen der jeweiligen Kulturen gezeigt werden und nur mit Untertiteln ausgestrahlt werden. Und das macht einfach den Reiz aus, andere Sachen einfach nochmal kennenzulernen.
Super. 66. Nordische Filmtage dieses Jahr. Also ich gehe mal davon aus, Sie sind vielleicht auch dabei.
Vielleicht, ja. Je nachdem, wie gut es klappt.
Da ist ein Baby unterwegs.
Genau.
Ja.
Der nächste kleine Cineast, das Publikum von morgen.
Genau.
Vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön, danke gleichfalls.
Die Tickets bekommt ihr übrigens online oder im CineStar Filmpalast. Und wenn ihr nicht ins Kino kommen könnt, dann kommt eben das Kino zu euch. Fast 60% des Programms könnt ihr auch streamen. Und alle Infos dazu findet ihr unter nordische-filmtage.de.
Ja, streamen ist gut, aber es ist natürlich nicht so schön wie im Kino. Mich interessiert besonders die immersive Filmkunst, die ihr im Infinity Dome auf dem Klingenberg sehen könnt. Da laufen Filme aus der Sektion 360 Grad, zum Beispiel Projekte in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule und der Musikhochschule Lübeck.
1924, also vor 100 Jahren, wurde Thomas Manns Roman Der Zauberberg veröffentlicht. Und dieses Jubiläum, das spiegelt sich auch im Programm der Nordischen Filmtage wieder mit der Retrospektive Schnee, Flockentanz und Frostgestöber, denn Schnee spielt im Roman ja eine zentrale Rolle. Alle Infos zum Festival und wie ihr die Tickets bekommt, findet ihr auf der Website nordische-filmtage.de.
Ja, und ab dem 6. November heißt es dann Film ab.
Es gibt richtig viel zu entdecken. Ich freue mich auf die Nordischen Filmtage. Lübeck ist eine inspirierende Stadt. Das spüren wir immer wieder, wenn wir hier durch die Gassen, Straßen oder auch Gänge gehen.
Ja, das spüren auch Künstlerinnen und Künstler, wenn sie in Lübeck sind. Und daraus entsteht dann immer wieder etwas ganz Neues.
In diese Atmosphäre tauchen auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller ein, um sich für neue Bücher inspirieren zu lassen. Und so hat es auch Ines Kerl gemacht für ihren historischen Roman Die Löwin vom Tafelberg.
Ja, das ist eine Geschichte, die in Lübeck beginnt. Und im Mittelpunkt steht eine Lübeckerin, Katharina Ustings, eine Frau, die hier tatsächlich im 17. Jahrhundert gelebt hat.
Wir haben Ines Kerl vor ein paar Wochen kennengelernt bei der Verleihung des Goldenen Homers. Das ist ein Literaturpreis für historische Romane. Und da war ihr Buch nominiert.
Ja, und der Schauplatz für die Geschichte ist Lübeck im Jahre 1661. Hauptfigur ist, wie gesagt, Katharina Ustings. Und die flieht dann vor einer Zwangsheirat nach Südafrika. Also das ist die Kurzversion der Geschichte. Aber vorher, bevor sie nach Südafrika flieht, ist sie hier in Lübeck in einer Schankwirtschaft tätig.
Diese Katharina Ustings, die gab es tatsächlich. Und die Schankwirtschaft aus dem Roman, dieses Gebäude steht hier immer noch in Lübeck. Und es ist immer noch eine Gaststätte und heißt Im alten Zollen.
Ja, es ist das älteste Gasthaus Lübecks und viel mehr als eine Kneipe. Es ist wirklich ein Stück lebendige Geschichte und das wollten wir uns natürlich mal ansehen und deswegen sitzen wir jetzt hier.
Ihr findet das Gasthaus Im alten Zollen in der Mühlenstraße 93 bis 95 hinter dem Museumsquartier Richtung Mühlenteich. Und bevor es eine Schankwirtschaft wurde, hat hier im Haus der Zöllner gelebt.
Ja, deswegen auch der Name, ne? Im alten Zollen. Auf der Karte stehen Klassiker, deftige norddeutsche Gerichte, Lübecker Lapskaus zum Beispiel, gebratene Heringe oder Bauernfrühstück.
Ihr könnt hier 6 Biere trinken vom Fass. Unter anderem das Zollen Dunkel, das extra für dieses Gasthaus hier gebraut wird. Und es sieht sehr gemütlich aus. Viel Holz im Erdgeschoss und auch im ersten Stock. Holzboden, Holzdecke. Die Möbel sind auch aus Holz und viele alte Wandmalereien an den Wänden.
Ja, es ist wirklich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und apropos Zeitreise, wir wollen euch jetzt auf eine Zeitreise mitnehmen in die Welt von Katharina Ustings und lesen euch jetzt einen Teil des Buches vor, der hier im alten Zollen spielt.
Ich fange mal an. Sie biss die Zähne zusammen. Ihre Ziehmutter hatte ihr eingeschärft, den Gästen des Zollen schön zu tun und Umsatz zu machen. Seit Wochen klagte Magda über Einbußen, sparte an Katharinas Essen wie auch heute. Die Gerüchte, dass die Ratsherren die leeren Staatskassen durch eine weitere Steuer füllen wollten, hatten die Geldbörsen der Lübecker verschlossen.
Und nur am Markttag war die Gaststube voll und den Bürgern saßen die Münzen lockerer in der Tasche. Mit knurrendem Magen eilte Katharina von Tisch zu Tisch, nahm Bestellungen auf, verteilte Bierkrüge, lud leere Krüge auf ihr Tablett und eilte zum Tresen. An die Theke gelehnt, wartete sie auf die Nächsten. Hastig griff sie nach den Bierkrügen, drängte sich zwischen den Gästen zu den Tischen und verteilte sie. Und jetzt haben wir Glück, denn es hat sich noch die Chefin Carola Büttner zu uns gesetzt. Moin, Frau Büttner.
Guten Abend. Ja,
obwohl so viel los ist, hier ist ja wirklich volles Haus heute.
Das stimmt, eigentlich für jeden Abend.
Wie ist das denn, wenn man in so einem historischen Gebäude arbeitet? Hier wird ja jetzt seit 400 Jahren Bier ausgeschenkt.
Das ist schon was Besonderes und das ist eine Tradition, die wir auch so lange wie möglich noch weiter erhalten wollen. Aber es ist, man hat eine gewisse Ehrfurcht. Und viele treffen sich ja auch von früher, kommen vorbei auf den Schnack und da kriegt man natürlich dann auch viele alte Geschichten mit. Aber das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Und die Lübecker schätzen das und ja, wir wollen es alle so lange wie möglich weiter erhalten und fortführen.
Wir haben schon gesehen, ihr habt ja wirklich wahnsinnig viele Stammgäste hier und auch Stammtische, ne?
Das stimmt. Viele Stammgäste. Das ist eigentlich auch das Besondere. Das macht diese besondere Atmosphäre auch hier. Und man trifft sich, man hat mal ein persönliches Wort und kennt den einen oder anderen, kennt Hintergründe. Und für viele ist es hier das zweite Wohnzimmer, wie sie das immer so schön schildern. Und ja, das ist einfach, ich sage immer, wir sind eine große Familie. Und so ist das auch.
Aber Touristinnen und Touristen sind natürlich auch willkommen. Die fühlen sich ja auch wohl.
Die finden das Ambiente dann eben auch toll. Die genießen das auch. Die dürfen sich dann auch mit an die Tische setzen zu den Stammgästen. Und da entstehen dann auch tolle Gespräche und man tauscht sich aus. Und das genießen die Touristen dann auch, diese besondere oder familiäre Atmosphäre hier. Jemand, der dafür empfänglich ist, der spürt das und fühlt sich dann auch wohl.
Also mein erster Eindruck war so, das kenne ich aus Norddeutschland eigentlich kaum. Das kennt man eigentlich eher so aus dem Bayerischen, ja, also diese Wirtshauskultur. Oder liege ich da völlig falsch?
Das stimmt, ja, das ist nicht so stark vertreten hier, aber ich mag das eben einfach, dieses Persönliche oder dieses Herzliche, nicht dieses Aufgesetzte. Und wir sind authentisch und das ist mir wichtig und ja, und ich finde so eine gewisse Herzlichkeit, man muss es natürlich auch leben. Gastronomie, sage ich immer, dafür muss man brennen, man muss den Idealismus haben, man muss es leben. Wer das nicht lebt, der ist kein echter Gastronom.
Und ihr macht das jetzt schon seit 47 Jahren hier.
Ja, ich muss dazu sagen, also mein Mann hat es vor 47 Jahren hier am 7.7. abends um 7.07 Uhr dann eröffnet. Ganz witzige Zeit. Er ist jetzt vor 6 Jahren verstorben und dann, wir haben es die 33 Jahre bin ich jetzt mit am Start, wir haben es gemeinsam gemacht und seit 6 Jahren mache ich das mit meinen Kindern, die sind so mehr im Hintergrund, die kümmern sich um, naja, dass Mama immer keine Reservierung vergisst, so im Internet Geschichten, so diese Technik, das ist nicht unbedingt das, ich bin immer an der Front und die, ja, unterstützen mich dann so in Kasse machen, mal Büroalltag oder eben Technik. Ja, sie sind meine starke Stütze. Wir sind ein tolles Team, wir drei, und ergänzen uns sehr gut.
Finden wir gut. Draußen wird es jetzt gerade so dämmerig. Also die Briten sagen ja, die Blue Hour beginnt. Und wenn man jetzt so rausguckt durch den Baum, man kann sich so 300 Jahre in der Zeit zurückversetzen und denkt, der Bierkutscher fährt hier gleich vor, ne?
Ja, das stimmt. Das würde ich eigentlich ganz gerne auch nochmal live miterleben. Hier war ja das innere Tor. Es hatte irgendwie was Heimeliges, ne? Wahrscheinlich noch mit so einer kleinen Laterne am Wagen. Und nee, das muss auch was ganz Besonderes gewesen sein. Eine schöne Atmosphäre.
Im alten Zollen ein Stück sehr lebendige Lübecker Geschichte. Und dieses Stück Geschichte kommt sogar im historischen Roman Die Löwin vom Tafelberg vor.
Ich habe ja vorhin eine von euren sehr netten Servicekräften gefragt, das Zollen dunkel, ne? Wo wird das überhaupt gebraut? Und sie hat gesagt, das ist ein Geheimnis.
Genau, so ein paar Geheimnisse bewahren wir vor uns. Es kommt aus dem norddeutschen Raum, also es ist, aber so ein kleines Geheimnis lassen Sie mir auch.
Genau, man muss ja nicht alle aufdecken, ne? So lassen wir es mal, oder?
Ja, und wie ihr wisst, ist ja der Podcast immer ein Podcast voller Geheimnisse.
Ja, das ist doch gut, dann hat so jeder sein Geheimnis.
So machen wir das, Frau Büttner.
Alles klar.
Ich liebe ja Serien mit so richtig vielen Staffeln. Je mehr, desto besser. Das ist mein Motto. Man lernt die Figuren dann so richtig schön in all ihren Facetten kennen. Und so geht es mir auch mit Büchern. Je dicker, desto besser. Da kann ich so richtig schön in Figuren und in die Geschichte abtauchen.
Ja, das ist mir bekannt, weil unter anderem auch deswegen, weil sich bei uns die Bücherregale schon so durchbiegen nach unten. 1000 Seiten sind ja für dich eher Standard als die Ausnahme.
Ja, das
und
stimmt.
So ein ausuferndes Werk ist Thomas Manns Roman Der Zauberberg. 1924 ist er erschienen, vor 100 Jahren, und das Buch wurde ein Klassiker der Weltliteratur.
Der Roman ist modern geblieben. Die zentralen Themen und Konflikte des Romans sind tatsächlich zeitlos und bis heute relevant. Es geht da zum Beispiel um Zeit und Vergänglichkeit oder Leben und Tod, aber auch um Begehren und Liebe oder Krieg und Frieden.
Ja, die ganz dicken Bretter, die hier gebohrt werden, die ganz großen Themen des Lebens. Und auch, weil Thomas Mann ein Sohn der Stadt ist, feiern wir das Ereignis hier in Lübeck mit einem umfangreichen Programm von verschiedensten Veranstaltungen.
Einige davon haben wir euch bereits vorgestellt, und dazu gehört auch eine große Doppelausstellung, die im Museumsquartier zu sehen ist.
In der Kunsthalle St. Annen erlebt ihr die Ausstellung Extra Time der Künstlerin Heather Phillipson. Und die hat sie tatsächlich extra für diesen Anlass und für Lübeck konzipiert.
Und direkt nebenan im St. Annen Museum läuft die Ausstellung Thomas Manns Der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch.
Und wir wollen jetzt wissen, wie erleben die Besucherinnen und Besucher diesen Museumsbesuch? Es ist Dienstagnachmittag.
Wir sind im Museumsquartier angekommen, betreten jetzt das Gebäude zu den Ausstellungen. Und dazu gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Für Thomas Manns Der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch könnt ihr zum Beispiel eine spannende Führung buchen.
Und wir gehen jetzt erstmal in die Ausstellung. Und eine Gruppe, die jetzt gerade eine dieser Führungen mitmacht, ist hier gerade im Museum unterwegs. Moin, wir sind Bettina und Christian.
Ich bin Margret.
Und ich Beate.
Beate, welche Eindrücke nehmen Sie aus dieser Ausstellung mit? Sie haben sie jetzt gerade, glaube ich, die sind durch, ne? Oder?
Ja, also ich fand die Ausstellung fantastisch. Von der Vergangenheit oder wenn man ausgeht von dem Zauberberg, eine Geschichte letztendlich aus dem letzten Jahrhundert bis in die Gegenwart und also auch bis fast in die Zukunft. Das hat mich sehr beeindruckt, dass es eben auch in die Zukunft reingeht.
Und wie ist das bei Ihnen, Margit?
Die ist sehr, sehr gut gelungen, die Ausstellung. Ich habe sie mit großem Interesse angesehen und ich habe für mich selber bemerkt, dass dieser schwierige Roman, an dem man zwischendurch ja gerne mal verzweifeln kann, durch dieses Konzept der Museumsmacher super gut gelöst worden ist. Die Aufteilung über die verschiedenen Räume, über die großen Themen, hat das Ganze fantastisch illustriert.
Und haben Sie hier irgendwas jetzt erfahren, was Sie vorher nicht gewusst haben?
Ja, auf jeden Fall. Das ging gleich am Anfang los. Der Raum war sehr, sehr interessant für mich. Da wurde Thomas Mann aus den ganz frühen Jahren zitiert. seine Einstellung dem Krieg gegenüber. Das hat für mich eine Erkenntnis gebracht, die ich überhaupt nicht kannte. Diese Kriegsbegeisterung, die er ganz am Anfang gezeigt hat, die sich ja später geändert hat, war mir vollkommen neu. Das war hochinteressant. Das war für mich die wichtigste neue Erkenntnis, die ich hier bekommen habe.
Beate, wie ist das bei Ihnen? Was bleibt Ihnen jetzt hier besonders in Erinnerung aus dieser Ausstellung?
Also erstmal die Geschichte des Zauberwerks, auch so ein bisschen im Hintergrund die Geschichte der Medizin, aber vor allen Dingen auch, wie man seine Meinung ändern kann, wenn man zu neuen Erkenntnissen kommt, und das sollte man doch tun.
Das beziehen Sie jetzt auch?
Nein, das beziehe ich also auch auf mich persönlich oder auch auf andere. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, die dann soll ich nicht auf den alten beharren, sondern soll auch den neuen nachgehen.
Ja, spannend. Und das hatte Thomas Mann ja, da spielen Sie jetzt auch auf diese Einstellung zum Krieg, die er dann gewandelt hat.
Ja.
Wir sind hier jetzt gerade im Musikzimmer und wir müssen mal sagen, das Geräusch, was jetzt eben angefangen hat, das ist nämlich der Luftentfeuchter, weil hier stehen historische Instrumente, wenn ihr euch wundert gerade.
Und das Geknarre, das ihr auch schon die ganze Zeit hört, das sind die alten Dielen. Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage. Beate, warum haben Sie sich für eine Führung entschieden? Sie hätten ja auch alleine hier durch die Ausstellung gehen können.
Also ich denke erstmal in Kombination mit der Stadtführung, das ist eine fantastische Kombination gewesen, und man erfährt immer noch mehr Dinge, wenn man in Begleitung geht und mit jemandem, der sich da noch genauer auskennt und noch mehr Hintergrund auch allgemeiner Natur als direkt über das Buch.
Da haben Sie also das volle Programm heute gemacht. Und Margit, warum die Führung heute?
Ich wäre normalerweise auch auf eigene Faust ins Museum gegangen, aber ich bin jetzt hundertprozentig überzeugt, dass vorher im Rahmen dieser Stadtführung Sachen angesprochen worden sind, die ich jetzt hier vertiefen konnte.
Sehr schön. Und jetzt machen wir noch ein Interview mit dem Luftentfeuchter. Wie ist es denn so, den ganzen Tag die Luft zu entfeuchten? So, wir gehen jetzt mal weg von dem Luftentfeuchter. Und sind wieder mitten in der Ausstellung. Ja, wir hoffen, der Besuch in Lübeck hat sich heute gelohnt und war inspirierend, um noch tiefer in das Thema Thomas Mann einzusteigen.
Ja, bestimmt.
Ganz bestimmt. Ja.
Durch die Ausstellung führt Uschi Heckermann, die sich sehr gut mit Thomas Mann auskennt. Frau Heckermann, Sie haben ja jetzt schon einige Touren durch die Ausstellung gemacht. Wie fallen denn die Reaktionen der Besuchenden aus?
Nach meinem Eindruck sind die Besucher und Besucherinnen überzeugt vom Konzept, lassen sich gerne ein auf diesen Einstieg in die historische Rahmensituation, gehen dann auch gut vorbereitet dadurch mit auf den Zauberberg, also in den Raum, in dem das Medizinische dargestellt wird, und sind dann auch bereit, durch die weiteren Räume hindurchzugehen.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Räume, 7 an der Zahl sind es ja. Was ist Ihnen so aufgefallen bisher? Wo können die Leute sich am schwersten wieder losreißen? Ich meine, Sie führen sie ja durch. Also wenn die da zu lange bleiben, sagen Sie wahrscheinlich, jetzt gehen wir aber mal zum nächsten Raum. Aber wo wird die meiste Zeit verbracht?
Die meiste Zeit wird da verbracht, wo es viel anzusehen und viel zu lesen gibt. Und das sind einmal Räume wie der zu Zeit und Tod, wo dann viele Gegenstände sind, wie zum Beispiel die Dinge, mit denen Hans Castorp sich dann beschäftigt, als er eben so viel Zeit hat, als er anfängt, botanische Studien zu machen und deswegen sich eine Botanisiertrommel zulegt.
Da muss ich jetzt aber gleich mal nachfragen, Frau Heckermann, was ist eine Botanisiertrommel?
Das ist ein Gefäß, ein Transportgefäß für Pflanzen, in das man die Pflanzen der Länge nach hineinlegen kann, sodass sie nicht zerknicken und zerbrechen unterwegs, und zu Hause kann man sie wieder rausziehen.
Das ist völlig aus der Mode gekommen, das Gerät.
Das sagen Sie.
Ich sehe schon, du bist kein Botaniker,
ja,
daran liegt es.
Ich glaube auch.
Aber zum Beispiel auch das Hexenbrett, also dieses Spiel, oder das Grammophon, also diese Gegenstände, die zeigen, wie man sich die Zeit vertreibt.
Die Besuchenden können ja auch Fragen stellen, die Besucherinnen und Besucher. Frau Heckermann, was wird da so gefragt? Ein paar Beispiele bitte.
Also ganz klar wird gefragt, von wem diese Aussprüche an den Wänden sind. Das ist tatsächlich schwer zu finden. Die Quellen sind etwas versteckt. Man kann sie finden, aber nicht auf den ersten Blick.
Ja, es gibt nämlich so einen Raum, das müssen wir noch mal kurz erklären. Da sind ganz viele Zitate an den Wänden, die nicht gekennzeichnet sind, also von wem sie stammen. Und dann kann man zu einzelnen Tafeln gehen und die Zitate zuordnen.
Zur Begleitung der Doppelausstellung könnt ihr im November noch andere spannende Events erleben, zum Beispiel eine Erzählperformance.
Ja, das ist ganz spannend. Die Schauspielerin Maike Rötzer versucht das Unmögliche. Sie erzählt nämlich über 1000 1000 Seiten Der Zauberberg in nur 100 Minuten. Und dann gibt es auch noch verschiedene geführte Spaziergänge durch Lübeck.
Und einer davon heißt Davos liegt an der Trave, Spaziergang auf der Spurensuche des Zauberbergs in Lübeck.
Ja, der findet zum Beispiel am 9. und am 23. November statt. Und auf diesem Spaziergang begleitet euch auch Uschi Heckermann.
Frau Heckermann, die Geschichte des Romans spielt ja in einem Sanatorium in Davos in den Schweizer Alpen. Ohne jetzt schon zu viel von dem Spaziergang zu verraten, was haben die Schweizer Alpen mit Lübeck zu tun? Oder anders gefragt, wie viel Lübeck steckt denn im Zauberberg?
Die Alpen haben mit Lübeck nicht so furchtbar viel zu tun. Und trotzdem steckt viel Lübeck im Zauberberg, denn Thomas Mann kommt aus Lübeck und diese Lübecker Herkunft, die finden wir eigentlich doch in all seinen Werken, im Zauberberg auch stellenweise ganz direkt. Der Einfluss zum Beispiel des Katharineums, der ist einfach nicht zu übersehen.
Also, das ist das Gymnasium hier in Lübeck.
Genau.
Und das Katharineum ist dann eben eine Station auf diesem Spaziergang, Davos liegt an der Trave. Wir haben nicht zu viel versprochen, Frau Heckermann kennt sich aus, haben wir ja gesagt. Ne?
Ich frage mich gerade, muss ich denn, um den Spaziergang so richtig schön genießen zu können, muss ich denn den Roman gelesen haben, Der Zauberberg, oder stellen Sie diese Beziehungen her?
Natürlich versuchen wir, diese Beziehungen herzustellen. Ich glaube, spannender ist es schon, wenn man den Roman kennt, weil man sich natürlich fragt, was soll das Ganze? Wo ist denn hier Davos? Und wir dann etwas zeigen und hinterher die Besucher sagen, hätte ich gar nicht gedacht. Aber natürlich versuchen wir auch, die Bezüge sehr deutlich herzustellen, sodass auch meinetwegen auch Lust gemacht wird auf das Lesen des Romans.
Oder wenn es eben schon etwas länger her ist. Das kann ja auch sein. Das gesamte Begleitprogramm findet ihr auf der Seite der Lübecker Museen. Und da könnt ihr auch die Tickets zum Begleitprogramm buchen, unter anderem eben auch zu diesem Spaziergang. Frau Heckermann, eine Frage habe ich aber doch nochmal. Jeder hat ja so seine ganz persönliche Geschichte mit dem Zauberberg, auch vielleicht die Phase des Lebens, in der man das Buch gelesen hat. Was ist Ihre Geschichte?
Also als ich Kind war, da wohnte bei uns im Haus ein Onkel. Und dieser Onkel, der war eigentlich Schaffner bei der Reichsbahn. Also der war überhaupt kein Intellektueller oder irgendwas. Der kam vom Bauernhof und war dann zur Bahn gegangen. Und der war aber in irgendeinem Buchclub. Und hatte in seinem Bücherschrank den Zauberberg stehen. Und ich habe immer nur diesen Titel, den Rücken gesehen von diesem Buch, sonst nichts. Ich habe da als Kind natürlich nicht reingeschaut. Aber das hat mich fasziniert. Und deswegen war ich irgendwie immer gespannt darauf, was das wohl für ein Buch ist. Und das ist sozusagen meine persönliche Geschichte. Später habe ich es dann gelesen, klar, und dann fand ich ihn auch toll. Aber er hat mich sozusagen als Buchrücken durch die Kindheit begleitet.
Ich konnte mir das gerade so richtig schön vor meinem inneren Auge vorstellen, wie Sie da vor diesem Bücherschrank standen und sich diesen Buchrücken angeguckt haben.
Ja, der Titel, da geht ja sofort das Kopfkino an. Was haben Sie sich denn vorgestellt, was da passiert in diesem Buch?
Irgendwas wahnwitzig Zauberisches.
Das ist es ja irgendwie auch, oder?
Genau, was ein Kind sich halt so vorstellt.
Und wir hören uns wieder mit einer neuen Episode ab 1. Dezember.
Und bis dahin, bleibt schön neugierig. Tschüss.
Tschüss.